So. Auch wenn es ein Livestream-Gottesdienst ist, ist es ein echter Gottesdienst und da passieren auch solche Sachen. Und jetzt muss ich halt ein bisschen weiter gucken. Das ist okay. Das ist okay. Ich habe ja gute Augen. Ja, schön, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern dürfen und wir haben wirklich ein spannendes Thema heute vor uns. Und ich freue mich, dass heute ein paar Kids da sind. Schön, dass ihr da seid. In letzter Zeit waren ja weniger Kids im Gottesdienst, was ja auch völlig verständlich ist. Aber ich freue mich, dass heute ein paar von euch da sind. Wahrscheinlich auch einige Schulanfänger und Jugendliche, die vielleicht eine Ausbildung starten oder ein Studium. Ja, für viele junge Menschen beginnt in den nächsten Tagen etwas Neues. Ja, einige starten ihre Schullaufbahn und sind schon ganz aufgeregt, weil so viel Neues auf sie wartet. Ja, sie werden neue Dinge lernen. Ja, sie werden auch mal einen Unterricht haben, der nicht so spannend ist aus ihrer Sicht. Und natürlich nicht aus der Sicht des Lehrers, aber aus ihrer Sicht. Sie werden auf neue Freunde treffen. Ja, andere wechseln auf eine neue, auf eine weiterführende Schule. Einige junge Menschen unserer Gemeinde fangen in diesem Herbst mit einer Ausbildung an, mit einem Studium. Ja, sie werden nicht nur auf neue Lerninhalte dort treffen, sondern warten auch auf neue Beziehungen, neue Herausforderungen, neue Denkweisen. Ja, und auch für unsere Lehrer, wir haben ja einige in unserer Gemeinde und im Freundeskreis, auch für unsere Lehrer beginnt etwas Neues. Ein neues Schuljahr, eine neue Schulklasse, neue Herausforderungen, neue Unterrichtsstunden müssen vorbereitet werden. Elternabende müssen geplant werden, dass das Lehrer am meisten mögen. Und ich kann mir vorstellen, dass Schüler, Azubis und Studenten wirklich viele Fragen begeben. Was kommt jetzt auf mich zu, wenn ich auf diese neue Schule komme? Ja, werde ich gute Freunde finden? Werde ich mir den Lernstoff überhaupt merken können? Ja, werde ich mich neu in diesen neuen Raum einfinden können? Alles Fragen, die bestimmt ganz wichtig sind und die euch bestimmt beschäftigen. Und zu Recht. Ich habe vor kurzem, bin ich schweißgebadet in der Nacht aufgewacht, weil ich einen furchtbaren Traum hatte. Ich war wieder in meiner Schulzeit. Und das war nicht das Schlimme. Sondern das Schlimme war, ich wusste nicht, in welchen Raum ich muss. Und ich lief wie verrückt durch meine alte Schule und war voll in Panik. Ich fühlte mich komplett fremd. Obwohl ich den Ort irgendwie kannte. Ja, und ich meine, ich hatte kein Trauma erlebt in der Schule. Also ich hatte eine schöne Schulzeit eigentlich. Aber trotzdem kann so ein neuer Ort ganz schön herausfordernd sein. Man kommt hin, man kennt nicht so viele. Ja, man muss sich erstmal wieder zurechtfinden. Und das kann einem sogar manchmal Angst machen, dass man sogar noch 20 Jahre später davon träumt. Für Kinder Gottes gibt es aber noch eine andere Frage, die noch wichtiger ist und die alles andere ganz, ganz heftig beeinflusst. Es ist eine Frage, die uns eigentlich unser gesamtes Leben lang begleitet. Und das ist die Frage, wenn ich Neuland betrete in meinem Leben, wie soll ich da leben? Wie soll ich mich verhalten? Was soll ich tun, was soll ich nicht tun? Wie kann ich an diesem neuen Ort für Gott leben? Und das sollte unser Herzensanliegen sein, Gott mit unserem gesamten Leben zu verherrlichen und ihn groß zu machen. Und das liegt aber auch daran, dass wir als Kinder Gottes eigentlich die ganze Zeit an einem Ort sind, der uns tatsächlich fremd ist. Die ganze Zeit, unser gesamtes Leben lang. Deswegen stellen wir uns diese Frage. Und was meine ich damit? Die Bibel bezeichnet uns an einer Stelle mal als Fremdlinge. Also als Fremde. Wir gehören nicht wirklich hierhin. Wir sind zwar hier auf der Erde, wir sind Menschen und wir leben hier und das ist auch alles super, aber das ist nicht unser Zuhause und das merken wir immer wieder. Ja, wir sind hier irgendwie fremd und deswegen stellt sich für uns die Frage, wie soll ich hier mit Gott und für Gott leben? Und einer der berühmtesten Geschichten wahrscheinlich, die viele von uns auch kennen und hunderte Male schon gehört oder gelesen haben, ist die Geschichte von Daniel und seinen Freunden. Daniel und seine Freunde waren irgendwo im Alter zwischen 12 und 16 und sind unfreiwillig in Babylon gelandet, weil nämlich ein König Jerusalem angegriffen hat und dort die talentiertesten jungen Männer und Frauen mitgenommen hat nach Babylon, in seine Stadt. Und in diese Situation hinein kommen jetzt Daniel und seine Freunde. Und ich möchte einmal diesen Text für uns mal lesen. Wenn ihr Bibel dabei habt, dann schlagt doch gern mit mir auf Daniel 1. Und wir wollen heute mal lernen, wie wir diesen Text auf neues Land und auf neue Herausforderungen, neue Situationen anwenden können. Daniel 1. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie ins Land Shinar, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Und der König befahl dem Aspenas, dem Obersten seiner Hofbeamten, er solle einige von ihnen von den Söhnen Israel bringen, und zwar vom königlichen Geschlecht und von den Vornehmen. Junge Männer, an denen keinerlei Makel sei, von schönem Aussehen und verständig in aller Weisheit, gebildet und von guter Auffassungsgabe. Und die somit fähig seien, im Palast des Königs zu dienen. Und man solle sie Schrift und Sprache der Chaldäer lehren. Und der König bestimmte ihre tägliche Versorgung von der Tafelkost des Königs und von dem Wein, den er trank, und dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte, und nach deren Ablauf sollten sie in den Dienst des Königs treten. Und unter ihnen waren von den Söhnen Juda Daniel, Hanania, Mischael und Asaja. Und der Oberste der Hofbeamten gab ihnen andere Namen. Er nannte sie Daniel Belshazzar, Hanania Shadrach, Mischael Meshach und Asaja Abednego. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er erbat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor den Obersten der Hofbeamten. Und der Oberste der Hofbeamten sagte zu Daniel: Ich fürchte meinen Herrn, den König, der eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er sehen, dass eure Gesichter schlechter aussehen als die der jungen Männer eures Alters, sodass ihr meinen Kopf beim König verwirktet? Da sagte Daniel zu dem Aufseher, den der Oberste der Hofbeamten über Daniel, Hanania, Mischael und Asaja bestellt hatte: Versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gebe. Und dann möge unser Aussehen und das Aussehen der jungen Männer, die die Tafelkost des Königs essen, vor dir geprüft werden. Dann verfahre mit deinen Knechten je nachdem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage lang. Und am Ende der 10 Tage zeigte sich ihr Aussehen schöner und wohlgenährter als das aller jungen Männer, die die Tafelkost des Königs aßen. Da nahm der Aufseher ihre Tafelkost und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Und diesen 4 jungen Männern, ihnen gab Gott Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift und Weisheit. Und Daniel verstand sich auf Visionen und Träume jeder Art. Und am Ende der Tage, nach denen der König sie zu sich zu bringen befohlen hatte, brachte der Oberste der Hofbeamten sie vor Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen, und unter ihnen allen wurde niemand gefunden, der wie Daniel, Hanania, Mischael und Asaja gewesen wäre, und sie dienten dem König. Und in jeder Angelegenheit, die der König von ihnen erfragte und die ein verständiges Urteil erforderte, fand er sie allen Wahrsagepriestern und Beschwörern, die in seinem ganzen Königreich waren, 10-fach überlegen. Und Daniel blieb bis zum 1. Jahr des Königs Kyros. Das ist die Geschichte, die wir uns jetzt mal gemeinsam ansehen wollen. Und Daniel und seine Freunde, ja, sie kommen an diesen unbekannten Ort Babylon. Babylon, das können wir so vergleichen mit New York. Eine richtig riesige Stadt. Voller Menschen. Und nicht nur voller Menschen, sondern auch voller Menschen, die ganz anders sind als ich. Die ganz anders leben als ich und auch ganz anders glauben als ich. Und sie stehen jetzt vor dieser Frage: Was kann ich dafür tun, um in dieser Riesenstadt für Gott zu leben? Plötzlich waren sie an einem völlig fremden Ort mit einer fremden Sprache, einer fremden Kultur, fremden Menschen, die nicht an ihren Gott glaubten. Und diese Frage, wie sollen wir jetzt hier leben an einem neuen Ort für Gott, diese Frage möchte ich anhand dieser Geschichte mal ein bisschen beleuchten und das Ganze mal versuchen auf Schule, auf Lernen, auf Studium und so weiter anzuwenden. Ja, und wir sehen hier 3 Sachen, nämlich sozusagen 3 Aufforderungen an uns: Zieh dich nicht zurück, mach keine Kompromisse und rechne mit deinem Gott. Und für die Kinder könnt ihr euch aufschreiben, wenn ihr was zum Schreiben dann habt. 1. Punkt, sei kein Murmeltier. 2. Punkt, sei kein Chamäleon. Und 3. vertraue deinem großen Gott. Also, sei kein Murmeltier, sei kein Chamäleon und vertraue deinem Gott. Wir waren vor einigen Jahren mit meiner Familie in der Schweiz. Oh, das sieht man ja gar nicht, ne? Ein bisschen, nur die Zähnchen. Da haben wir sind wir durch so ein Tal gewandert und plötzlich hörten wir so lauter Schreie. So richtig unangenehm laute Schreie. Und dann guckt man nach links und rechts und plötzlich ragte so ein Kopf hoch und ein Tier schrie und war wieder weg. Und dann irgendwo anders schreit es wieder und war wieder weg. Und das waren die sogenannten Murmeltiere. Die Murmeltiere, die sehen ziemlich niedlich aus, sind aber unangenehm laut und schreien kurz und ziehen sich wieder in ihre Löcher zurück. Sind kurz da und sind wieder weg. Als ich mir die Geschichte von Daniel so durchgelesen habe, habe ich gemerkt, Daniel war kein Murmeltier. Daniel hat sich nicht zurückgezogen. Daniel war anders und seine Freunde auch. Ja, wenn wir uns fremd fühlen, wenn wir uns unwohl fühlen, ist eine der ersten Reaktionen, sich zurückzuziehen. Ja, wir wollen uns schützen vor dem, was wir nicht kennen. Ja, wir ziehen uns lieber zurück, wollen nicht auffallen, bleiben lieber im Hintergrund. Aber Daniel und seine Freunde waren nicht so. Ja, Daniel und seine Freunde hätten ja auch sagen können, okay, wir sind jetzt hier in Babylon, wir verstecken uns jetzt in der Besenkammer und warten ab, bis das Exil vorbei ist. Das wäre ziemlich lang gewesen, das waren nämlich 70 Jahre, also sie hätten es wahrscheinlich nicht ausgehalten in der Besenkammer. Ja. Aber das hätten sie ja machen können. Aber haben sie nicht. Ja, ist uns aufgefallen, was Daniel und seine Freunde alles machen? Das ist beachtlich. Das Erste, was wir sehen, ist, sie stimmen der Ausbildung, der dreijährigen Ausbildung am Königshof zu. Sie lassen sich ausbilden. Dann sind sie auch einer politischen Karriere gegenüber nicht abgeneigt. Ja, in Vers 5. Und zuletzt sind sie sogar bereit, neue Namen anzunehmen, um sich in der Gesellschaft zu integrieren. Ja, sie waren Fremde in diesem Land, aber sie waren nicht passiv. Sie zogen sich nicht zurück. Sie nahmen am Leben in Babylon teil. Und wie aktiv sie waren, zeigt sich besonders am Ende unserer Geschichte. Mit der Zeit wurden sie zu den besten Schülern und Studenten, sodass sie zu den ersten Beratern des Königs sogar wurden. Keiner kam an ihre Leistungen heran. Sie lernten die Sprache, sie lernten die Naturwissenschaften und wurden zu den wichtigsten Beratern des größten Königs damals. 4 Jungs. Und besonders Daniel geht so richtig ab. Daniel, so lesen wir nachher in dem ganzen Buch, Daniel legt eine richtig steile Karriere hin im Bereich Politik. Er war reich, er war anerkannt und Daniel sah darin keinen Widerspruch zu seinem Glauben. Im gewissen Sinne integrierte er sich in der Gesellschaft, in der er war. Er zog sich nicht zurück, sondern gab sein Bestes. Ja, und Daniel war nicht der Erste, der sich diese Frage stellen musste, wie lebt man in einem fremden Land? Mit ihm zusammen waren da ja noch ganz viele andere Israeliten. Und die haben sich auch gefragt, was machen wir jetzt in Babylon? Und Gott sagt etwas ganz Spannendes zu ihnen an einer Stelle im Alten Testament. Er sagt zu ihnen, baut Häuser, wohnt darin, pflanzt Gärten, esst Früchte, arbeitet und sucht den Frieden der Stadt, in der ihr wohnt. Also Gott sagt zu seinem Volk nicht, lauft jetzt in Trauerkleidern rum, weil das ist ja total schlimm, dass ihr jetzt in Babylon seid. Nein, sondern er sagt zu ihnen, werdet aktiv, lebt ein echtes Leben. Integriert euch, arbeitet, sucht den Frieden der Stadt, betet sogar für sie. Seid aktiv. Ja, manchmal müssen wir als Christen aufpassen, dass wir eben nicht zu Murmeltier-Christen werden. Wir schreien kurz auf und sind wieder weg. Schreien auf und sind wieder weg. Wir dürfen diese Rolle von Fremdlingen nicht überinterpretieren. Stattdessen sollten wir von Daniel und seinen Freunden lernen, uns nicht zurückziehen, sondern an den Stellen, an die Gott uns setzt, in den Berufungen, die er uns ruft, unser Bestes geben zu seiner Ehre. Und wie können wir das? Natürlich vor allem dadurch, dass wir den Menschen, die Gott uns auf den Weg stellt, dass wir ihnen das Evangelium sagen. Dazu brauchen wir aber auch Kontakt zu unserer Umgebung, zu unseren Freunden, zu unseren Nachbarn, zu unseren Arbeitskollegen, zu unseren Kommilitonen. Wir müssen Beziehungen aufbauen. Aber ich glaube, dass unsere Berufung noch mehr umfasst, und zwar unser gesamtes Leben. Es ist doch spannend, dass Gott zu Israel sagt, die jetzt da in Babylon sind, nicht einfach evangelisiert, ja, also erzählt von mir, natürlich auch, aber er sagt zu ihnen, baut Häuser, pflanzt Gärten, arbeitet, sucht das Beste für die Stadt. Ja, Petrus in seinem Brief, viele Jahrhunderte später, sagt etwas sehr Ähnliches. Er sagt zu ihnen, zu seinen Lesern, führt ein gutes, vorbildliches Leben unter euren Mitmenschen. Also tue Gutes dort, wo du bist, gib dein Bestes und zieh dich nicht zurück. Ja, wir sind in dieser Welt und wir sind dann nicht dazu berufen, uns zurückzuziehen, sondern Licht und Salz zu sein durch unser gesamtes Leben. Durch unser gesamtes Leben. Und was uns oft fehlt, ist die Perspektive von Gott, der nämlich sagt, dass unser gesamtes Leben zur Ehre Gottes sein soll. Deshalb schreibt Paulus an einer Stelle im Römerbrief: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Ich finde es toll, wie die Neue Genfer Übersetzung das hier rüberbringt. Und mit eurem gesamten Leben euch Gott zur Verfügung stellt. Paulus sagt uns hier, dass wir Gott nicht nur mit einem Teil unseres Lebens und nicht nur am Sonntag, sondern durch unser gesamtes Leben groß machen dürfen und sollen. Durch unsere Beziehungen, den Einsatz unseres Geldes, durch unsere Arbeit und eben auch, liebe Kinder und Studenten und Azubis, auch durch unser Lernen. Durch unser Lernen. Ja, leider ist es oft so, dass wir dahin tendieren, sozusagen, okay, diese Bereiche, die haben was mit Gott zu tun in meinem Leben und die nicht. Aber Gott sagt ja was ganz anderes. Er sagt zu uns, ob ihr nun esst oder trinkt, egal was ihr tut, tut alles zu meiner Ehre. Ja, der christliche Glaube ist keine Teilzeitbeschäftigung. Ja, er bedeutet die komplette Neuausrichtung meines Lebens, meines Herzens. Christen in der Vergangenheit haben das wirklich verstanden. Deshalb, ihr Glaube war der Grund dafür, warum die ersten Christen in den ersten 3 Jahrhunderten sich so sozial engagiert haben für die Menschen, die krank waren und angefangen haben, Krankenhäuser aufzubauen. Das war der Grund, ihr Glaube war der Grund. Der Glaube war der Grund für Johann Sebastian Bach, sich so zu engagieren im Bereich Kunst und Musik, nämlich um die Schönheit seines Schöpfers darzustellen. Der Glaube an Gott war der Grund für Martin Luther und für Johannes Calvin, sich dafür einzusetzen, dass Jungen und Mädchen aus allen Schichten gute Bildung bekommen. Jeder sollte zur Schule gehen dürfen und können. Und warum taten sie das? Weil sie überzeugt waren, Lernen hat was mit christlichem Glauben zu tun. Ja, und wenn wir uns die ersten Kapitel der Bibel mal ansehen, dann sehen wir das sofort. Gott hat uns Menschen geschaffen, ich habe das mal so zusammengefasst, um staunende Beobachter zu sein und lebenslange Lerner. Mit dem Ziel, zu treuen Verwaltern und kreativen Gestaltern zu werden. So hat uns Gott geschaffen. Er hat uns geschaffen als staunende Beobachter und lebenslange Lerner, um aus uns treue Verwalter und kreative Gestalter zu machen. Dazu wurden wir geschaffen, verwalten und gestalten. Mit dem Ziel, Gott groß zu machen und unseren Mitmenschen zu dienen. Das war Gottes Gedanke für seine Menschen. Das ist Gottes Gedanke für dich. Darum gehst du in die Schule, um zu einem treuen Verwalter, zu einer kreativen Gestalterin zu werden, die damit Gott groß macht und ihren Mitmenschen dient. Und deshalb bin ich der absoluten Überzeugung, dass Christen eifrige Arbeiter, fleißige Schüler und Studenten und Wissenschaftler sein sollten. Weil sie wissen, jede Zelle, die ich unter das Mikroskop bekomme, hat mein Gott gemacht. Jeder Mensch, den ich im Krankenhaus oder im Pflegedienst diene, ist ein Geschöpf meines Gottes. Jedes Forschungsergebnis, das ich am Ende erhalte, ist ein weiterer Hinweis darauf, dass mein Gott diese Welt in einer wunderbaren Ordnung geschaffen hat. Diese Welt gehört meinem Gott und ich bin dazu berufen, sie zu seiner Ehre und zum Guten meiner Mitmenschen zu verwalten und zu gestalten. Durch Christus bin ich befreit, diese Berufung auszuleben. Dafür will ich lernen. Dafür will ich mich ausbilden lassen. Und das bedeutet für dich, wenn du bei dir die nächste Woche wieder die Schule losgeht oder zum ersten Mal, du lernst nicht in erster Linie für deine Eltern, auch nicht für den Lehrer und auch nicht für die nächste Klassenarbeit. Du darfst für Jesus lernen. Du darfst für Jesus lernen und indem du alles gibst, ihn damit groß machen. Nicht um irgendwie zu sagen, oh, ich bin besser als Tom und besser als Katrin oder wer auch immer. Nein, sondern um zu zeigen, mein Gott ist groß und ich will ihn mit meinem Lernen groß machen. Weil er uns dazu geschaffen hat, lebenslange Lerner zu sein. Und deswegen will ich euch ermutigen, ob ihr in die Schule geht oder ein Studium anfangt oder eine Ausbildung, nutze das Potenzial, das Gott in dich reingelegt hat. Nutze das und verherrliche ihn dadurch. Lass es nicht vergraben, sondern hol es raus. Hol es raus. Und glaub mir, auch wenn du denkst, du hast da nicht so viel Potenzial, doch, Gott hat dich geschaffen, er hat dich wunderbar geschaffen. Und er hat dich mit Potenzial geschaffen. Also hol es raus und gib alles. Ob in der Schule, im Ausbildungsplatz oder im Studium, sei kein Murmeltier. Und ich finde diese Perspektive total genial, weil sie uns einen Ausweg bietet aus so vielen Problemen mit dem Thema Lernen. Ja, ich meine, ich kenne mich aus meiner eigenen Schulzeit. Was war mein größtes Problem? Faulheit. Passivität. Boah, nee, kein Bock. Ja, oder das nächste, fehlende Motivation, weil ich dachte, das hat ja gar keinen Sinn zu lernen, weil das brauche ich ja nie wieder. Ja, und bei einigen stimmt das vielleicht sogar tatsächlich, weil als Pastor brauche ich tatsächlich keine Kurvendiskussion mehr oder sowas. Aber auch da wiederum zu sagen, ich lerne nicht in erster Linie für mich. Ich lerne auch nicht in erster Linie für den Lehrer, der mir die Note gibt, sondern ich lerne für Gott. Und ich möchte die Schöpfung, die er so wunderbar geschaffen hat, immer mehr erforschen und verstehen. Auch wenn ich nicht in allem der Beste sein muss, aber ich möchte alles geben. Und diese Perspektive bewahrt mich auch davor, falschen Ehrgeiz zu haben. Mich über Lernerfolge zu definieren. Das brauche ich dann gar nicht mehr, weil ich mache das für Gott und nicht für mich. Und stattdessen darf ich lernen, um ein treuer Verwalter und ein kreativer Gestalter zu werden. Und noch etwas Cooleres. Ich darf lernen, um dadurch Gott immer mehr anzubeten. Habt ihr vielleicht bei der Anbetungszeit mal aufgepasst, was wir gesungen haben? Das Lied, du großer Gott, ist eigentlich voll das Schullied. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen hast durch dein Allmachtswort, das ist nichts anderes als Lernen. Das ist Lernen, wenn ich die Welt betrachte. Und wie beginnt, was kommt im Refrain? Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Ja, und deswegen sagt der Psalmist auch in Psalm 8, wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen hast und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Das ist Lernen. Und ich will euch einfach ermutigen, geht mit dieser Haltung ins Lernen rein, auch in die Fächer, die gerade vielleicht echt langweilig sind aus eurer Perspektive, die euch nicht so viel Spaß machen. Nehmt diese Haltung ein. Und ich möchte an dieser Stelle auch eine Ermutigung an die Lehrer unter uns richten. Ich bin ja selber mit einer verheiratet und ich weiß deshalb, dass Unterrichtsvorbereitung kein Spaß ist und dass das ganz schön anstrengend sein kann. Aber ich möchte die Lehrer unter uns ermutigen, ihr habt eine so unglaublich große Aufgabe und Berufung, das kann man gar nicht überschätzen. Ihr seid nicht einfach eine Halbtagsbetreuung. Ihr seid Förderer der nächsten Generation. Ihr seid diejenigen, die diesen Weg mitbereiten, dass aus Kindern treue Verwalter und kreative Gestalter werden können. Nehmt das mit in eure Berufung als Lehrer, gerade als christliche Lehrer, weil ihr das mit diesem Ziel tun könnt. Nehmt das mit und gebt auch ihr alles. Also zieh dich nicht zurück, gib dein Bestes und mach Gott dadurch groß. Ein zweites, was wir sehen, nämlich mach keine Kompromisse. Kids, ich habe ein zweites Tier für euch. Ich hoffe, das sieht man wahrscheinlich auch nicht, aber das passt irgendwie auch zu dem, ah doch, ein bisschen besser. Passt auch zu dem Tier. Kennt ihr das? Schreit mal rein. Chamäleon. Jawohl, das ist ein Chamäleon. Genau, das ist nämlich das Zweite, was ich euch mitgebe. Sei kein Murmeltier. Zweitens, sei kein Chamäleon. Was macht ein Chamäleon? Kann das auch jemand von euch mal reinrufen? Was macht das? Was kann das? Ja, abhängen, genau. Was macht so ein Chamäleon so besonders? Sich anpassen, genau, es passt sich an. Das sind faszinierende Tiere, ne? Sie können sich perfekt in ihrer Umgebung anpassen, indem sie die Farbe ihrer Haut einfach so wechseln. Ja, und unter anderem schützen sie sich damit vor Feinden, die sie fressen wollen. Und sie wechseln ihre Farbe und werden dadurch praktisch unsichtbar für ihre Feinde. Das ist eigentlich eine richtig coole Superkraft für schüchterne Menschen. Sie unsichtbar machen. Ich will im Hintergrund bleiben. Aber wenn wir uns Daniel und seine Freunde ansehen, merken wir, die waren gar keine Chamäleons. Die waren keine Chamäleons. Die sind richtig aufgefallen. Die sind so richtig aufgefallen. Nicht nur dadurch, dass sie alles gegeben haben, sondern auch dadurch, dass sie keine Kompromisse gemacht haben. Ja, versetzen wir uns mal in die Situation von den Jungs. So 12 bis 14, 15. Ich könnte jetzt die Eltern fragen, so wie dieses Alter so ist für euch. Ja, aber das ist mal so richtig in der besten Phase seines Lebens für die Eltern. Und jetzt sind die komplett allein in dieser riesigen Stadt. Keine Eltern, kein Pastor in der Nähe, der dir auf die Finger guckt. Kann man sich mal so richtig gehen lassen, ne? Und der eine oder andere Kompromiss wäre doch nicht so schlimm, oder? Komm schon, ey, die Jungs sind mehr oder weniger im Gefängnis, die wurden verschleppt. Interessanterweise, Daniel dachte überhaupt nicht so. Daniel war anders irgendwie und seine Freunde. Wenn ihr mal in eure Bibel reinguckt, schaut mal, was in Vers 8 steht. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Ja, Daniel schlägt vor, dass er und seine Freunde sich 10 Tage lang von Wasser und Gemüse ernähren würden. Und der Oberste der Hofbeamten geht auf den Vorschlag ein. Und man könnte sich fragen, ist Daniel nicht ein bisschen kleinlich? Ist er ein bisschen zu fromm für diese Situation? Ich meine, der König, der größte König aller Zeiten, hat dich an seinen Tisch eingeladen und du sagst, du willst Gemüse essen? Ja, man weiß nicht genau, warum Daniel das Essen ablehnte. Es lag aber wahrscheinlich nicht daran, dass das Essen den Göttern geweiht war, denn das Gemüse war es auch. Aber worum es hier ging, war, dass man in Babylon und in der damaligen Kultur, Essen war nicht einfach Essen. Derjenige, mit dem du etwas isst, mit dem verbündest du dich auch. Und wenn dein König dich einlädt an seinen Tisch und du kommst, zeigst du damit, dass deine absolute Loyalität dem König gehört. Die treuesten Nachfolger des Königs aßen mit ihm zusammen. Man machte damit deutlich, ich gehöre diesem König. Und das wollte Daniel nicht machen. Er sagt, nein, ich gehöre nicht diesem König. Ich habe nichts gegen ihn persönlich, aber ich gehöre ihm nicht. Wir merken ja auch im weiteren Verlauf vom Daniel-Buch, dass zwischen Daniel und Nebukadnezar mehr oder weniger fast schon eine Freundschaft entsteht. Daniel war sein wichtigster Berater. Aber an dieser Stelle sagt Daniel, nein, das mache ich nicht. Ich gehöre nicht Nebukadnezar. Hier ziehe ich eine Grenze. Ich mache keinen Kompromiss. Ich gehöre meinem heiligen Gott. Ein anderer junger Mann, der die gleiche Haltung hatte, war ein Mann namens Jonathan Edwards, der im Alter von 17 Jahren Folgendes geschrieben hat. Ich bin entschlossen, bis zu meinem Sterben niemals so zu handeln, als gehörte ich mir selbst, sondern in allem so zu handeln, dass ich voll und ganz Gott gehöre. Ja, diese Haltung ist überlebenswichtig für dich und mich, weil die Schule, der Ausbildungsplatz und auch die Uni keine neutralen Orte sind. Ja, mein Freund Daniel Strebel, der vor einiger Zeit ja hier bei uns war, hat einmal das Bild des Marktplatzes gebraucht, um unsere Welt zu beschreiben. Unsere Welt ist ein Marktplatz der Ideen und der Meinungen, auf dem wir uns als Menschen bewegen. Und die unterschiedlichen Händler und Marktschreier rufen uns entgegen, ey, ihr braucht unbedingt das, nein, du brauchst unbedingt das. Und ich muss mich da zurechtfinden. Und ich muss mich immer wieder entscheiden, keine Kompromisse in Bezug auf meinen Gott zu machen. Ja, egal, ob du dich ab nächster Woche an deinem gewöhnlichen Arbeitsplatz befindest oder in der nächsten Zeit etwas Neues beginnt, die Schule, die Uni, dein Ausbildungsplatz ist ein Marktplatz der Ideen und Meinungen. Und die Geschichte von Daniel fordert dich heraus, dich nicht zurückzuziehen, keine Kompromisse zu machen, weder moralisch noch weltanschaulich, weder in Bezug auf dein Leben noch in Bezug auf dein Denken. Ich hatte Paulus vorhin schon erwähnt. Paulus sagt einen Vers später Folgendes: Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben der Welt oder passt euch nicht an, mit anderen Worten, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ja, also Paulus sagt uns, passt euch eben nicht an. Ja, übernehmt nicht einfach das Denken von anderen, sondern übernehmt Gottes Denken und dann geht hinaus. Und deshalb will ich euch Schüler, wenn ihr nächste Woche vielleicht dann neu startet, wenn ihr in die erste Klasse startet, steht zu Jesus. Ja, seid kein Chamäleon. Taucht nicht einfach unter. Passt euch nicht einfach an, sondern macht einen Unterschied dort, wo ihr seid. Steht dazu, dass ihr an Gott glaubt. Zeigt anderen, was es bedeutet, wenn Jesus mein König ist. Und das kann man ganz einfach zeigen. Schon allein dadurch, wie du mit deinen Mitschülern umgehst. Vielleicht gerade mit denen, die anderen alle komisch finden. Zeig den anderen, dass du zu einem anderen König gehörst. Sei kein Chamäleon, sondern mach einen Unterschied. Und ich glaube, hier gerade für Eltern, die ihre Kinder jetzt in die erste Klasse entlassen oder auch darüber hinaus. Das ist ja auch für euch eine besondere Zeit. Und ich glaube, wir müssen lernen, dass die Aufgabe von Eltern nicht darin besteht, Kinder vor der Welt zu beschützen, sondern sie auf diesen Marktplatz der Ideen und Meinungen vorzubereiten. Dass sie dort hinausgehen können und wissen können, das ist richtig und das ist falsch, das ist gut und das ist böse. Dass sie ein Fundament haben für ihr Leben. Ja, in 5. Mose 6 geht es genau darum, wo Mose zu den Eltern sagt, wie sie mit ihren Kindern, wie sie ihre Kinder auf das neue Land vorbereiten sollen. Ja, neues Land, fremde Völker, fremde Religion. Und was macht er? Gebt ihnen ein Fundament. Redet mit ihnen über Gott, über das, was Gott in eurem Leben getan hat. Und schafft damit ein Fundament. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal, bevor wir gleich weitergehen, mich an vor allen Dingen an die Azubis und an die Studenten auch richten, aber auch an die älteren Schüler. Ihr braucht zwei Dinge, um keine Kompromisse zu machen auf diesem Marktplatz der Ideen. Zwei Dinge. Das eine ist, ihr braucht Gottes Wort im Herzen und ihr braucht Freunde an eurer Seite. Ihr braucht Gottes Wort im Herzen, weil ein junger Mann und auch eine junge Frau wird diesen Weg nicht unsträflich gehen ohne Gottes Wort. Und ihr braucht Freunde an eurer Seite. Ihr braucht wirklich gute Freunde, die mit euch gemeinsam Gott nachfolgen und Acht auf euch geben und wenn es nötig ist, euch auch sagen, ey, den Weg, den du jetzt gerade gehst, der ist echt gefährlich. Gottes Wort im Herzen und Freunde an eurer Seite. Also, zieh dich nicht zurück, mach keine Kompromisse und das ist jetzt das Letzte, rechne mit deinem Gott. Im ersten Teil von Der Herr der Ringe, als der kleine Frodo mit seinem besten Freund loszieht, um den Ring zu zerstören, kommen sie ganz am Anfang ihrer Reise an einen Moment, wo Sam, sein Freund, stehen bleibt, wie versteinert und nicht weitergeht. Und Frodo dreht sich um zu ihm und fragt, was ist los? Und man sieht die Sorge in Sams Gesicht und er sagt, so weit war ich noch nie weg von zu Hause. Wenn ich jetzt einen Schritt weitergehe, so weit war ich noch nie weg von zu Hause. Viele von euch werden bald weit weg sein von zu Hause, zumindest für ein paar Tage, manchmal, wenn ihr studieren geht, für Stunden, wenn ihr zur Schule geht, zur Ausbildung. Und das kann ein mulmiges Gefühl mit sich bringen. Ich bin nicht mehr bei Mama und Papa, ich bin nicht mehr in meinem gewohnten Umfeld. Ich muss rausgehen. Aber was das Tolle ist in unserem Text, auch wenn Gott irgendwie gar nicht so viel vorkommt, er ist die Hauptperson in unserem Text. Vielleicht ist euch das aufgefallen, 3-mal in unserem Text kommt vor und Gott gab. Und Gott gab. Ja, in Vers 2, in Vers 9 und in Vers 17. Ja, gleich 3-mal lesen wir, dass Gott etwas tut, dass er handelt. Und Daniel wusste, ich bin nicht mehr in Jerusalem, ich bin nicht mehr zu Hause, nicht mehr bei meiner Familie, aber mein Gott ist bei mir. Mein Gott ist bei mir. Er hat die Kontrolle nicht verloren, er ist da. Er ist absolut souverän. Ja, es war Gott, der Israel in die Hände der Babylonier gegeben hatte. Es war Gott, der dafür sorgte, dass Daniel Anerkennung bekam von den Babyloniern. Und es war Gott, der Daniel und seinen Freunden Verständnis und Weisheit gab. Und das ist so ein riesiger Trost für dich, so eine Ermutigung. Ja, die Souveränität Gottes ist nicht einfach eine fromme Floskel, das ist Grundlage für dein Leben. Und es darf auch jetzt Grundlage für dein Leben sein. Deshalb sagt Petrus an einer Stelle auch, fürchtet aber nicht ihren Schrecken, also der Menschen, die um euch leben, seid nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig. Damit will er einfach nur sagen, vergesst nicht, dass Gott größer ist. Ja, es ist egal, wo oder wie dein persönliches Babylon ist oder aussieht. Ob es deine Schule, dein Arbeitsplatz, dein Studium ist, Gott ist König. Er hat alles unter Kontrolle. Er ist der große König, der Könige absetzt. Er ist der große Arbeitgeber, der über allen Firmen und Unternehmen steht. Und deshalb fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, denn dein persönliches Babylon ist nicht größer als dein Gott. Vertrau darauf. Ja, für uns mag ein Ort neu sein. Neue Menschen, neue Herausforderungen, neue Sorgen. Für Gott gilt das aber nicht. Für ihn ist nichts neu. Er kennt jeden Ort, jede Herausforderung. Er wird niemals überrascht. Für uns mag eine Situation total fremd sein, undurchsichtig und viel zu herausfordernd. Für deinen Gott gilt das aber nicht. Er wird nicht überrascht. Und von ihm kannst du Kraft erwarten für jede Situation, die auf dich wartet. Und deshalb will ich jetzt am Ende dir einfach noch einmal Mut machen. Vielleicht denkst du jetzt gerade, ja toll, Rudi, ich habe aber Angst, so konsequent meinen Glauben zu leben wie Daniel. Und ich mache mir Sorgen wegen nächster Woche. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich habe Angst, dann auch irgendwie mal Flagge zu zeigen, wenn es darum geht, zu meinen Überzeugungen zu stehen. Ich schaffe das nicht so wie Daniel und seine Freunde. Ich bin nicht Daniel. Ich bin auch nicht Daniel. Und ich habe auch ganz schön häufig versagt in meiner Schulzeit, wenn es darum ging, für Jesus zu leben. Aber ich will dir heute einfach mitgeben, schau auf Jesus. Halt dich fest an Jesus. Warum? Jesus kam auch einmal vom Himmel auf die Erde und war hier Fremdling. Er war hier allein. Er kam aus der absoluten Herrlichkeit seines Vaters in diese Welt, um uns zu erlösen. Er war hier fremd, aber er zog sich nicht zurück, sondern gab sein Bestes. Nämlich am Kreuz, für dich und mich. Er hat dich und mich erlöst. Er hat uns befreit von unserer Sünde. Er hat die Welt und den Teufel und alles überwunden. Und dieser Jesus lebt mit seiner Kraft in dir. Und er geht mit dir an jeden neuen Ort. An jeden neuen Ort. Und deshalb schau auf Jesus. Und liebe Schulkinder, ich will es einfach nochmal wiederholen. Seid keine Murmeltiere. Zieht euch nicht zurück, sondern gebt euer Bestes. Aber seid auch keine Chamäleons. Passt euch nicht einfach an, sondern macht einen Unterschied, weil ihr zu Jesus gehört. Und dann vertraut auf Jesus, der an eurer Seite ist. Gebt euer Bestes und macht einen Unterschied in eurer neuen Klasse. Gott segne euch. Amen.